Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
Man kann sich mit einer Spritze gegen die HIV-Infektion schützen. Das meint jeder dritte Teenager, zeigt die Studie, die vor ein paar Tagen zu Basel rausgekommen ist. Input will wissen, wie es zu so einem grossen Irrtum kommt, wie Teenies heutzutage aufgeklärt werden. Jederzeit Sex im Netz genügt offensichtlich nicht. Mit ganz persönlichen Aufklärungsgeschichten schauen wir zurück in unsere Jugend und die von unseren Eltern erleben dabei ein paar Generationen Sexualmoral. Am Mikrofon Martina Arpagaus.
Ja, mein Sohn, nimm Platz.
Am Anfang haben wir uns kaputt gelacht und jetzt finde ich es nicht mehr so schlimm.
Aufklärung, die bezieht sich nur auf die Asche dieses Gebietes. Vom Feuer war nie die Rede.
In der Schule haben die Lehrer halt nicht so gerne mit uns darüber geredet, wie es ihnen peinlich war.
Was ein beliebtes Thema war, eine gewisse Zeit lang in meinem Unterricht, ist die Frage, ob man einen ganzen Kopf in eine Scheide reinstecken kann.
Ich bin etwa mit 12 Jahren aufgeklärt worden von den älteren Geschwistern. Den Rest habe ich im Internet nachgeschaut, auf Pornoseiten. Ich habe mich selber aufgeklärt.
DRS3 Input.
Wie und wann sage ich es meinem Kind? Das die ganz grosse Frage, die uns immer wieder umtreibt. Für dicke Schlagzeilen sorgt Aufklärung Mitte April.
Ein Elternkomitee hat in Bern eine Volksinitiative gegen zu frühen Sexualkundeunterricht lanciert. Die Initiative verlangt, dass Kinder frühestens ab der dritten Primarschulklasse in Sexualkunde unterrichtet werden. Auslöser für die Volksinitiative war laut den Initianten der Sexkoffer, den Basler Lehrkräfte verwenden. Dieser wird zum Teil auch am Kindergarten eingesetzt und enthält unter anderem Nachbildungen von Geschlechtsteilen.
Der Streit um die richtige und rechtzeitige Aufklärung hat in Basel angefangen. Das gefundenes Fressen für die Schnitzelbänke an Fasnacht.
Es sagt im Kindergarten, scheucht die kleine Christina. Sie spielt am liebsten mit der neuen Plüschvagina. Jetzt ist sie aufgeklärt, nur hat sie halt seither. Am Oben Angst im Bett vor ihrem Teddybär.
Die einen lachen über die Aufklärung, ihre Unterstufe, die anderen protestieren dagegen. Im Zentrum die Frage, wer sagt es meinem Kind und wie? Input will wissen, wie unsere Grosseltern und Eltern erfahren haben, dass es Sex gibt, wie es bei uns passiert ist und wie die Aufklärung bei heutiger Jugend funktioniert, womit Sex im Netz aufwächst. Unser Tourguide ist Bruno Wermuth. Er ist diplomierter Sozialpädagoge mit Spezialgebiet Sexualität. Er bildet Fachleute aus, macht Aufklärung als Dr. Sex in 20 Minuten und auf dem Jugendsender Choice. Der Bruno Wermuth ist 50 und selber in den 70er Jahren aufgeklärt worden.
Eines Tages ist da so ein Büchli bei uns auf dem Wohnzimmertisch gelegen, kommentarlos, wo man nachher beim Nachherschauen herausgefunden hat, dass es da um Blümchen geht und um Hühner geht und um Hunde geht. Und irgendwann nach den Hühnerhunden und Blümchen sind dann auch noch die Menschen gekommen. Das war ganz seltsam. Also bei den Tieren war es fast pornografisch. Das bei den Menschen hat man überhaupt nicht gesehen, was passiert. Also da war immer so ein Bettlacken ganz züchtig drüber gelegt. Und vom Bild, das sie sich geküsst haben, ist es dann gegangen eben zu den Tafeln und Tabellen. Also das, was man eigentlich als Jugendlicher wissen möchte, nämlich wie das Sex eben geht, das ist überhaupt nicht vorgekommen.
Hat das noch einen Einfluss gehabt auf Ihren Umgang mit Sex?
Also ich denke, ich bin so ein typischer Vertreter von diesen Jugendlichen, die durch das, dass sie kaum etwas gehört haben oder eben nur so biologische Fakten, halt einfach selber ausprobieren müssen. Also meine Jugend war eine Forschungsveranstaltung, was Sexualität anbelangt.
Ist das schlecht?
Ja, das ist nicht so sehr eine moralische Fragestellung, als vielmehr einfach die Frage, ja, wollen wir das, oder? Weil das ist natürlich auch verbunden mit Angst, mit Unsicherheit. Das ist auch verbunden mit der Möglichkeit, dass man sich dort halt etwas einfahren könnte, bei dem Experimentieren, was man nicht unbedingt will.
Wie man aufgeklärt wird, hat es noch einen Einfluss darauf, wie man ins sexuelle Leben startet?
Was man weiss, ist, dass Jugendliche, die aufgeklärt sind, eben tendenziell weniger experimentieren und insgesamt später in dem Sinn einsteigen in die sexuelle Praxis.
Erste Erkenntnis, Je früher über Sex geredet wird, desto später muss es ausprobiert werden. Und auch wichtig, eigentlich geht es bei der gezielten Aufklärung der Erwachsenen immer darum, etwas Dummes zu verhindern, quasi um die Schattenseite des Sex. Der Fachmann sagt es so.
Es geht darum, irgendwelche Gefahren abzuwehren. Das heisst, Aufklärung ist Missbrauchs- oder Übergriffsprävention, also Gewaltprävention in letzter Konsequenz. Aufklärung ist Verhinderung von Teenager-Schwangerschaften. Und Aufklärung ist Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten.
Kein Missbrauch, keine Schwangerschaft, keine Krankheit. Das ist das Motto der sexuellen Aufklärung. Von Last viel Rede, von Lust kein Wort. Das gilt vor allem, wenn wir die Zeit zurückspulen, in die Zeit der beiden Weltkriege, wo unsere Grosseltern Sexualität entdeckt haben. Das Motto damals?
Sexualität als Last, keineswegs als Lust. Lust war also was Unanständiges.
Sagt Martin Goldstein, geboren 1927 und besser bekannt als Dr. Sommer. Thema, das im Bravo Generationen von Kindern aufgeklärt hat. Ihm selber hat Anfang der 40er Jahre niemand über Sexualität erzählt, außer die Kirche.
Ich wurde sozusagen überhaupt nicht aufgeklärt. Elternhaus null, Schule null und Kirchens klärte auf und warnte vor Sünde. Das ist so eine Art Aufklärung, die bezieht sich nur auf die Asche dieses Gebietes. Vom Feuer war nie die Rede.
Dr. Sommer, seine eigene Sexualerziehung ist prägt von Moral der Kirche, wo du mit Verbot und strengen Regeln die Lämmchen auf dem Pfad der Tugend behalten will. Das erste Mal Sex erlebte Martin Goldstein erst mit 27. Zu seinem Wirken als Aufklärer kommen wir später. Wie gesagt, es ist die Zeit vom Zweiten Weltkrieg, die Zeit, wo es vor allem ums Vaterland geht. Auch in der Schweiz, die Väter an Grenzen, die Mütter bei der Anbauschlacht, keine Zeit, keine Lust, um am Nachwuchs von Sex zu erzählen. In einem kleinen Bündner Bergdorf haltet sich hartnäckig die Geschichte von einer jungen Frau, die mit Bauchweh ins Spital ist und rausgekommen mit einem Baby. Mit anderen Worten, sie hat keine Ahnung. Eine Geschichte, die in den 40er Jahren passiert sein soll. Eine Zeit mit dem Motto, dass Sex nichts für den Nachwuchs ist, sagt der Sexualpädagoge Bruno Wermuth.
Die moralischen, eindeutig moralischen Werte, die man dann zumal noch hatte, oder? Also das war ganz klar, dass man Kinder schützen vor dieser erwachsenen Sexualität, dass man dann eben auch das Bild hatte, dass es eigentlich nur eine Form von Sexualität gibt, nämlich die von den Erwachsenen. In der Regel heterosexuelle Erwachsenen. Das ist das, was der Thema so mitgemeint ist.
Die 50er Jahre dann sind in der Schweiz recht miefig und verklemmt. In den USA sorgt der erste Sexualforscher, der Alfred Kinsey, für Aufregung mit seinen Berichten über die Sexualität in amerikanischen Bettern. Die sexuelle Befreiung aber kommt erst später. I wanna be loved by you. The diddly 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 dum. Boop, boop, doop. Klassisch aufgeklärt werden Kinder nicht und schon gar nicht professionell.
Das ist mehr so, einerseits im familiären Rahmen, eher so ein bisschen beschämt, im Geheimen irgendwann abgehandelt worden. Um einen dunklen Winter an, wo man sonst nicht gewusst hat, was machen. Und das andere, wo ich denke, dort hat die Aufklärung halt viel mehr auch noch so stattgefunden, peer-to-peer. Also das heisst, man hat einfach zugeschaut, zugelost. Möglicherweise so, wie ich es erlebt habe, wenn man das Glück hatte, auf einen Bauernhof zu gehen, hat man da ja einiges gesehen, wo man sich eins und eins zusammenzählen konnte, wie das bei den Eltern etwa könnte gehen.
Ja, und in diesen verschämten Jahrzehnten vor den 60er Jahren erfinden die Eltern wilde Geschichten rund um die Sexualität. Zwei Müsterli. Meiner Mutter zum Beispiel wird von ihrer Mutter erzählt, Damenbinde auf dem WC sei eine Einlage für Schuhe. Daraufhin klaut die Tochter so eine Binde und sucht verzweifelt den Schuh, wo sie reinpasst. Dass es den nicht gibt, da etwas verheimlicht wird, stachelt der Gewunder vom kleinen Mädchen natürlich erst recht an. Eine andere verrückte Lügengeschichte. Einer DRS1-Hörerin wird erzählt, ihre kleine Bruder sei auf dem Fee- und Warenmarkt im Dorf gekauft worden. Am Poppi-Stand. Der Vater hat eine Sau verkauft und dafür das Baby gekriegt. Leider hat das Mädchen den Stand nie mit eigenen Augen gesehen. Er war nur am Vormittag dort, wo sie in die Schule musste. Die Fantasie der Eltern spielt verrückt, um blutige Tatsachen zu verhüllen.
wenn die Realität so weit verzerrt wird oder so weit muss unterdrückt werden, dann kommt das natürlich quasi über die Hintertüren herein mit Fantasien, mit Geschichten, die ihm da einfallen. Der mit dem Storch ist offenbar auch schon den Teilen so unmöglich vorgekommen, dass sie gefunden haben, mit uns wenigstens in die eigene Lebenswelt hineinübersetzen. Also etwas, was die Kinder können verstehen können. Also,
auch wenn es überhaupt nicht wahr ist.
Auch wenn es überhaupt nicht wahr ist, genau.
Paukenschlag dann Mitte der 60er Jahre. Tante Babypille kommt auf den Markt, läutet eine neue Sexualitätsepoche ein.
Die Pille hat ermöglicht, die Sexualität von der Fruchtbarkeit wirklich eindeutig zu entkoppeln. Das heisst, es ist plötzlich möglich geworden, dass Sex haben eigentlich mehr eine Lifestyle-Frage ist, als etwas, das irgendwo noch Konsequenzen hat.
Der liberale Geist vor sexueller Befreiung weht durch Köpfe, durch das Leben vor Jugend. Es wird munter ausprobiert, was Lust macht, befreit vor Angst vor einer Schwangerschaft. Die Generation der Eltern macht die Pille nicht schlagartig locker und unverklemmt.
Das Biografische, das die Eltern mitgebracht haben, also die ganzen Regeln und Normen und Ängste, die man ihnen selber ja quasi eingerichtet hat, die sind ja nicht mit einem Schlag weg gewesen. Das heisst, wenn ich mich daran erinnere, an die Zeit, ist ja die Diskussion schlussendlich gleich geblieben. Okay, wenn du die Pille nimmst, kannst du zwar nicht schwanger werden, aber eigentlich geht es doch nicht, dass du quasi aus dem Schutz raus noch entspannter oder quasi noch schamloser einfach mit jedem und mit jeder rummachst, was dir gerade geht. Oder?
Die Eltern sind überfordert und hintendrein. Die Aufklärung verlagert sich in den 60er, 70er Jahren aus dem Elternhaus raus. Medien übernehmen. Ab 1968 kommt jede Woche das Bravo mit dem Sexratgeber raus. Parallel dazu kommen Aufklärungsbücher und Filme auf den Markt. Wie eine Bombe schlägt der Film von Oswald Kolle ein. Ohne Tabu, ohne Höflichkeiten zeigt er, was wirklich los ist. Ein Wendepunkt.
Der hat wirklich das angesprochen, was ja quasi die Wahrheit in den Betten, oder? Also all das, was sich die Leute dort damit umgeschlagen haben oder auseinandergesetzt haben, hat der ans Licht gezerrt und hat durch das, dass er es eben bildhaft dargestellt hat und nicht noch ein Buch mehr hat geschrieben, hat er wirklich ganz konkret die Ebene angesprochen, was schlussendlich den Leuten ist darum ging.
Der Kohle macht zwischen 1968 und 1972 Aufklärungsfilm. «Das Wunder der Liebe» heisst der erste, nachher kommt «Der Mann, das unbekannte Wesen» ins Kino. Ein Ausschnitt kommentiert vom Macher Kohle selber.
Wenn beide Geschlechter besser über die sexuellen Vorgänge beim Mann Bescheid wüssten, würden viele Missverständnisse gar nicht erst aufkommen, die eine Partnerschaft trüben oder gar zerstören können.
Willst du etwa behaupten, ich könnte dich nicht befriedigen?
Ich habe dich doch nur gefragt, ob es bei dir immer so schnell sein muss. Das hat mit befriedigt sein nichts zu tun. Ich will nur wissen, ob du nicht anders willst oder nicht anders kannst. Mehr habe ich nicht gesagt.
Je offener zwei Menschen ihre sexuellen Probleme miteinander besprechen, desto besser wird die Partnerschaft auch auf allen anderen Lebensgebieten.
Weltweit Dr. Aufklärer mit seinem Film 140 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Kino. Seitenwächter in Angst, dass die Sexualmoral flöten geht, verbieten das Zeigen vom Film. Der Kohle spaltet auch die Schweiz.
Es hat dann natürlich notwendigerweise auch dazu geführt, dass man sich für oder gegen das bekennen musste. Das war ja auch spannend gewesen. Den Film konnte man ja nicht in allen Kantonen schauen. Es hat ja dann so einen quasi Oswald-Kolle-Tourismus eingesetzt, wo man dann musste ein kleines Ausflügel machen über die Kantons- oder die Landesgrenzen raus, für das man den Film anschauen konnte. Aber ich denke schon, das hat schlussendlich auch, ist das ein Puzzleteil gewesen von dieser Liberalisierung im Umgang mit dem Thema Sexualität. Und das Entscheidende, oder neben der ganzen 68er-Bewegung und neben der Pille.
Bis Mitte 80er ist die Zeit vor Entspannung. Die Jugend hat Zugriff auf haufenweise Informationen. Die Eltern lassen die strengen Moralvorstellungen vor Kirche langsam los. Alles wird locker. Auch Paarbeziehungen sind nicht mehr so fix.
Mit dieser Öffnung ist dort hier vor dem Hintergrund des Schutzes, wo die Pille geboten hat, natürlich dann, auch der Anfang oder quasi der Grundstein gelegt worden zu etwas, was wir heute auch in einer Extremform erleben, nämlich zweite Entkopplung, die Entkopplung von der Sexualität und von der Beziehung.
Die ganz grosse Wende kommt Mitte der 80er Jahre. Plötzlich wird Aufklärung verprofessionalisiert. Gezwungenermassen, Krankheit AIDS als grosses Schreckspenst macht Sex zum allgemeinen Thema. Legendär der damalige Präventionssong von Polo Hofer.
Girls, meine Damen und Herren. Die Lage ist zwar verzweifelt, aber nicht hoffnungslos. Ich muss euch sagen, um was es geht, und ich finde es nicht daneben. Wenn man die Sache ganz deutlich sagt, wir wollen ja noch lang leben. Es tut mir leid, aber es ist ja so. Aids kommt jetzt zu schleichen. Das macht der Zix zum Risiko. Aids könnt ihr es all versuchen. Die Situation ist ziemlich heiß, es ist gefährlich wie ein Mohren. Wenn man nichts von einem Pariser weiss, darum schwitzen alle die Ohren. Jede Frau und jeder Mann, wo landen die fremden Betten? Sollte so etwas beißen kann, es könnte nicht das Leben retten. Beim Seitensprung, im Minimum, ein Gummi drum.
Das Bundesamt für Gesundheit startet eine breite mediale Kampagne für Kondom. Mit Songs, Fernsehspots und Plakat. Bei den Jugendlichen ist HIV und AIDS omnipräsent, zeigt ein Ausschnitt vom Input aus dem Jahr 1988.
Ich sehe viele Plakate überall. Man wird einfach immer wieder daran erinnert, oder? Dass man Kondom benutzen und so.
Es hofft einfach immer jeder, dass, wie bei den Unfällen, mich trifft es nicht. Weil man Angst davor hat, ganz sicher. Wenn man darüber nachdenkt, ist sicher, man schlussendlich tödlich, das ist kein Spass.
Die sexuelle Aufklärung damals geht Hand in Hand mit der Aufklärung über HIV und dem Schutz vor der Ansteckung. AIDS ist sozusagen der Motor für die Verprofessionalisierung der Aufklärung. Die Fachleute schwärmen aus, zeigen der Jugend, wie sie sich vor der tödlichen Krankheit schützen kann.
Das ist wirklich einer der zentralen Punkte oder Auslöser gewesen, dass die Sexualpädagogik als Profession überhaupt so Auftrieb bekommen hat. Und wenn man das hätte finanzieren wollen, einfach so vor, dass es AIDS gegeben hat, im Sinne von, das ist notwendig, dass man an Klassen geht und das stellen wir einer Klasse gratis zur Verfügung, das soll quasi quersubventioniert werden aus einem Bildungsfonds oder irgendwie so. Das wäre nie im Leben möglich gewesen. Oder?
Ich selber kann mich noch erinnern, wie die Frau von AIDS-Hilfe gekommen ist, alle etwa 14-jährigen Mädchen separat im Zimmer versammelt hat und jede einzelne von uns hat ein Kondom über eine Banane stülpen müssen. Nachher haben wir gerade auch noch alle Verhütungsmittel präsentiert gekriegt, Vollservice sozusagen, von externer Fachfrau. In anderen Kantonen übernehmen die Schulärzte oder Klassenlehrer die Aufklärung. Das Bundesamt für Gesundheit rüstet sie mit ordentlichem Material aus. Unvergessen ist vielen der HIV-Comic Joe über ein Mädchen, das HIV-positiv ist. Eine Geschichte, die zum Beispiel auch unserem Moderator Mario Toriani mit dem Jahrgang 1976 ziemlich unter die Haut ist.
Ich muss um die 13, 14 gewesen sein und am Gimmerzbiel, an Sprachgrenzen zum Welschen, da haben schon alle müssen lesen. Wirklich Pflichtstoff am Gimmer. Und Härtestoff auch für uns hormongeladene Junge, die die Sexualität so gerade erst am Entdecken waren. Die Geschichte von der Jo, dieser Klassenschönheit aus gutem Haus, blond, cool, die natürlich mit dem tollen, coolen Musiker ins Bett ist und sich dort mit HIV angesteckt hat. Die Geschichte hat uns gezeigt, es hat jeder und jede von uns können brechen. Das ist die Aussage. Jeder und jede kann es verwutschen. Und eben nicht nur die Junkies. Die haben nämlich ironischerweise in diesem Comic Joe, wenn ich mich recht mal erinnere, kein HIV.
Übrigens, die Jugend von heute weiss über HIV weit weniger genau Bescheid als die Jugend in den 80er, 90er Jahren. Das zeigt eine Studie von Basel. Wir kommen noch drauf. Via Facebook hat Input eure Aufklärungsgeschichten erfahren. Rund 50 Rückmeldungen hat es gegeben. Bei vielen hat auch die AIDS-Aufklärung eine Rolle gespielt. Bei vielen war die Aufklärung ein Prozess gewesen, hat es nicht den einzigen Moment gegeben. Ich habe eine Handvoll Aufklärungsepisoden von deren drei Hörerinnen mit 70er, 80er Jahrgängen rausgepickt. Gerade ein paar haben ihre Eltern in flagranti im Ehebett verwischt und mit eigenen Augen gesehen, wie Sex geht. Ein Bild, das sich einbrennt im Hirn. Der DRS-3-Hörer Alessandro Caneve schreibt dazu:
«Diese Szene bleibt unvergesslich, leider.»
Tatsächlich sei so ein Verwischen für Kinder eindrücklich, aber auch gut verdaulich, meint unser Sexualpädagoge.
Das kann, neben dem, dass es einem wahrscheinlich belustigt in einem gewissen Alter, oder dass man es lieber nicht hätte gesehen oder gehört, kann es in einem eher jüngeren Entwicklungsalter möglicherweise auch das Gefühl geben, da ist ein Kampf im Gang, oder? Das ist etwas Bedrohliches, weil man es einfach von der Intensität emotional vor allem so erlebt. Insgesamt ist es ja aber eben auch so, dass das Kind sich relativ schnell beruhigen und ja auch spüren, das ist eben nicht eine körperliche Auseinandersetzung auf Leben und Tod, sondern die haben es eigentlich lustig miteinander. Und von dort her würde ich sagen, Bälle flach halten, wenn schon EM ist.
Apropos Fußball, ab dem Viertel vor 9 Uhr gibt es das Viertelfinal England-Italien live kommentiert auf dem Sender. Zurück zu einer anderen schönen Nebensache vor Welt, zum 6. Der DRS3-Hörer Chris Faltin schreibt uns im Facebook, er hätte mit zarten 9 Jahren seine erste Begegnung mit 6 gehabt. Geendet hat es mit Ohrfeigen.
Ich hatte einen weiten Schulweg, da fand ich mit ein paar Kollegen ein sehr heißes Pornoheftli. Bis dahin wussten wir gar nicht, dass wir unser Pfiffli auch für solche Sachen gebrauchen kann. Wir nahmen dies mit in die Schule und während der Pause war das Knaben-WC voll, da alle dieses Heftli sehen wollten. Einige waren so schockiert, dass sie mich beim Lehrer verpfiffen. Ich musste antraben im Lehrerzimmer, wo das Heftli natürlich beschlagnahmt und von der Lehrerschaft genauesten untersucht wurde. Hier bekam ich vom Direktor die Anweisung, mit den Eltern zu sprechen. Zu Hause während dem Essen am Abend, ich weiß es noch genau, sagte ich, Penis in die Scheide stecken, und lachte. Meine Stiefmutter schlug mir sofort zweimal in mein Gesicht. Starke Ohrfeigen.
Dass es für das erste Mal Sexualität Ohrfeigen gibt, heisst nicht automatisch, dass man nachher Mühe hat mit dem Sex. Aufklärung ist selten entscheidend für die Güte vom echten Sex nachher, sagt der Fachmann. Traumas inklusive Therapie gibt es zwar, aber nicht oft. Der Chris, der mit dem Sexheftli und Ohrfeigen, hat heute selber zwei kleine Kinder und sagt, er ging das Thema Sex mit ihnen locker und offen an. Hat es offenbar überwunden. In den 70er, 80er Jahren kommen viele Aufklärungsbücher für Kinder auf den Markt. Bildergeschichten meistens. DRS3-Redaktorin Esther Meyer, Jahrgang 1980 zum Beispiel, hat mit einem Klassiker erfahren, was Sex ist.
«Peter, Ida und Minimum», so hat meine Aufklärung geheissen. «Peter, Ida, Minimum», das war ein Bilderbuch, das wir daheim hatten. Und ich glaube, ich habe das erst mal angeschaut, mit geschätzten 5 Jahren. Es ist die Geschichte von einer Familie, wo Peter und Ida, die gibt es schon. Und jetzt kommt eben das Minimum, das Baby, auf die Welt. Und dann erklären die beiden Eltern den beiden Kindern, wie das geht mit dem Kind bekommen. Und es ist eben sehr anschaulich, das Ganze dargestellt in diesem Büchli. Es hat Bilder und man sieht vor allem auch die ganze Entwicklung von den Eizellen bis hin zum fertigen Fötus und dem Baby. Und ich habe das immer so faszinierend gefunden, schon als kleines Kind stundenlang die Bilder können anschauen, wie das der Mensch langsam wächst in dieser Fruchtblase. Das hat mich eigentlich viel mehr interessiert wie der ganze Teil über Sex.
Rausgekommen ist das Buch 1987. Gerade ein paar DRS3-Hörerinnen haben via Facebook geschrieben, sie seien mit dem Buch aufgeklärt worden. Die Erinnerungen daran sind durchwegs positiv. Ein anderer Renner ist das Buch mit dem Titel «Wo komme ich eigentlich her?» Der Kommentar von Hörerin Nadine Berchier.
Das Kinderaufklärungsbuch «Wo komme ich eigentlich her?» hat neben den nächtlichen Aktivitäten im Zimmer nebenan einen Großteil zur Aufklärung beigetragen. Und dass meine Eltern den Figuren im Buch dermaßen glichen, hat das Ganze noch getoppt.
Rausgekommen ist das Buch vom Dr. Thaddäus Troll 1974. Auch unser DRS3-Moderator Tom Gisler ist mit dem Buch aufgeklärt worden.
Das ist, scheint, hat mir meine Mutter letztens erzählt, in den 80er Jahren in ganz vielen Haushalten rumgelegen. Weil es offenbar ganz vielen anderen Eltern gleich gegangen ist wie meine. Meine Mutter hat ein paar Anläufe genommen, um mir das erklären mit Männchen und Weibchen und was die machen, wenn sie zusammen ins Schlafzimmer gehen. Mich hat es einfach komplett nicht interessiert. Auf jeden Fall habe ich absolutes Desinteresse demonstriert. Wahrscheinlich ist mir einfach peinlich gewesen. Bis ich dann aber eben über den Thaddäus Troll gestolpert bin, wo natürlich ganz zufällig irgendwo bei uns zuhause rumgelegen ist. Ein wunderbarer Comic über den Akt selber und darüber, was nachher passiert mit dem kleinen Menschen, der da im Bauch von der Frau anwächst. Als Comic habe ich das Thema Sex damals ausgehalten. Als Schilderung aus dem Maul von der eigenen Mutter habe ich es irgendwie nicht hören wollen.
Der Sexualpädagoge sagt, solche Bücher seien natürlich gäbig für die Eltern, weil sie es einfach kommentarlos so herlegen können. Mit der Gefahr natürlich, dass das Kind kommt und fragt. Wichtig bei diesen Büchern, die Eltern sollen eine gescheite Auswahl treffen.
Das lohnt sich, wenn man Vater oder Mutter ist, die auch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Also es gibt ganz unterschiedliche Bücher, wo ganz unterschiedliche Verständnisse oder Wertvorstellungen von Sexualität hinter dran stehen. Und auch zu schauen, was machen die Bücher mit mir? Wo überall dort, wo ich innerlich zusammenzucke, ist irgendetwas noch ungelöst. Oder?
Da reden wir von Kinderbüchern mit zeichneten Bildli und Text. Eine andere Art von geschriebener Aufklärung hat deres Drehhörerin Kriege genossen. Sie ist mit einem Beipackzettel von Tampons aufgeklärt worden.
Meine grössere Schwester
ich glaube mit 14, 15, ich weiß es nicht mehr so genau, hat sie mir ein Heftchen, das in den oben innen hatte, oder einfach im Obenschachtel oder gegeben hat dazu, hat sie mir in die Finger gedrückt. Tollis. Das war es. Ich habe es einfach durchgeschaut. Vor allem mal, wie man das Kondom drüber streifen und so.
Aufklärung via Beipackzettel sicher selten. Absolut populär ist die Aufklärung, die in einem farbigen Heftchen daherkommt und «Bravo» heisst. Das ist von den 70er Jahren bis etwa 2000 die Aufklärungsquelle Nummer 1 für die Jugend. Bei der DS3-Facebook-Umfrage heisst es bei fast allen ganz am Schluss.
Und natürlich auch vom «Bravo» in der Rubrik «Liebe, Sex und Zärtlichkeiten».
Der Sexualpädagoge findet, «Bravo» hat eine grossartige Leistung vollbracht. Vor allem, weil es so schamlos und ehrlich war.
Dann zumal ist das «Bravo» die Aufklärungs- oder Sexualisationsinstanz gewesen, die wirklich kein Blatt hat vor den Mund genommen, oder? Und echt die Sachen ans Licht zerrt hat. Also das sind 30 Jahre Aufklärung. Oder? Das sind mehrere Generationen, die über das «Bravo» erfahren haben, was Sache ist.
Als Dr. Sommer hat Martin Goldstein 20 Jahre lang im «Bravo» gesagt, wie Körper und Sex funktionieren. Sein Motto dabei, er nimmt die Jugend ernst und will sie nicht formen oder beeinflussen.
Ich bin nur von den Erlebnissen der Jugendlichen ausgegangen. Ich habe auch auf keine Lösung abgezielt, sondern ich habe das Erlebnis besprochen, warum das so passiert ist und wie das wohl so kommt und welche Wege es gibt, aus diesem Dilemma herauszukommen. Mit ermutigenden Aussagen und manchmal mit Aussagen, die bis an die Grenze gingen, was ich eigentlich nicht hätte sagen dürfen. Also zum Beispiel war damals das Wort Kondom, durfte man gar nicht erwähnen. Und das habe ich dann drüber hinweggesehen und vielleicht haben auch manche Gesetzeshüter auch drüber weggesehen.
Bis 1984 beantwortete Martin Goldstein Fragen zum Thema Liebe und Sex. Der Wissensdurst vor Jugend riesig. Pro Woche kriegt er 3 bis 5'000 Briefe zugeschickt. 1979 werden fast 2 Millionen Bravo-Heftli verkauft. Auch 30 Jahre später sind es immer noch 1,4 Millionen Bravos, die bei den Teenies in Schulsäcken und auf dem Nachttisch landen. Heute informieren sich nur noch 5% der Teenies mit Heftli über Sexualität. Das Internet macht erstaunlicherweise nur gerade 10% der Aufklärung aus. Das zeigt eine Studie der Stadt Basel. Die Jugend 2012 hat ihr Wissen über Sex vor allem aus der Schule, sei der Drittel, oder von den Eltern, sei der Fünftel. Probe auf das Exempel zu Winterthur bei den 18-jährigen Berufsbildungsschülern bestätigt das Resultat.
Cybersex. Das erste Mal aufgeklärt wurde, bin ich, glaube ich, in der 4. 5. Klasse. Unsere Lehrer hat uns das so Sachen beigebracht. Und wir haben das Thema in der Schule durchgenommen. Und später haben wir uns dann auch kollegenmässig viel darüber diskutiert. Und als ich dann später auch ein bisschen mehr Freundinnen hatte und so, hat mein Vater mich auch nochmal aufklären, dass ich auch wirklich über alles Bescheid weiss.
Ich bin so im 7. Schuljahr aufgeklärt worden durch den Biolehrer. Damals war es halt noch ein bisschen komisch, aber mittlerweile hat man es verstanden und es ist wie normal.
Meine Mutter hat mich mit 16 aufgeklärt, als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe. Und es war mir nicht peinlich, weil es ist meine Mutter. Und ich habe es dann nachher noch so mit 17, 18 habe ich es dann noch in der Schule gehabt.
Meine Mami hat mir mal so ein Aufklärungsbuch gegeben. Da habe ich auch mal reingeschaut. Das war aber sehr peinlich für mich. Und in der Schule haben die Lehrer halt nicht so gerne mit uns darüber geredet, wie es ihnen peinlich war.
Ich bin aufgeklärt worden, wo ich irgendwie in der ersten, zweiten Klasse schon. Weil auch die Namen umgegangen ist mit den Wüstennamen natürlich. Und dann habe ich meine Mutter natürlich gefragt, was das heisst. Und meine Mutter hat mit mir nicht das Versteckspiel gemacht oder gesagt, ich sage jung, sie hat es mir einfach von Anfang an gesagt.
DRS 3 Input.
Der Löwenanteil an sexuellen Aufklärung leisten noch heute Mutter und Lehrer, sagen die Winterthur Berufsschüler und Basler Jugend übereinstimmend. Auch andere Jugendliche spielen eine wichtige Rolle. Freunde, aber auch ältere Geschwister, wie Deborah und Marcel erzählen.
Ich habe über Sexualität geredet mit 15, meistens mit meiner Schwester. Und es ist alles natürlich, da ist mir gar nicht peinlich. Empfunden habe ich es spannend.
Ich bin etwa mit 12 Jahren aufgeklärt worden von den älteren Geschwistern. Meistens habe ich es im Umfeld gehört oder sie gefragt, wenn mich etwas interessiert hat. Das war völlig normal für mich. Das ist jetzt zu einem Lebensabschnitt gehört. Den Rest habe ich im Internet nachgeschaut, auf Pornoseiten. Ich habe mich selber aufgeklärt damit.
Endlich sind wir beim Internet. Auf einen Klick die ganze Welt von Sex. Bei Sex im Netz gibt es keine Grenzen. Vor 4 Jahren sind wir mit dem Sexualpädagog Wermut zu Buben von der Berner Oberstufe und wollten wissen, was sie so alles anschauen.
Von Selbstbefriedigung bis eben zu Geschlechtsverkehr. Jede Stellung, alles gesehen.
Und dann gibt es auch noch so harte Pornos. Sex mit dir, solche Sachen.
Da sehen wir jetzt wirklich alles.
Meistens ist es einfach so, um sich einfach einen abzuholen.
Die Jungs verknüpfen die virtuellen Bilder mit ihrer Realität, lassen sich inspirieren, bleiben dabei aber durchaus kritisch.
Bei Pornos mal zu schauen, wie sich ein Mann verhält beim Sex, für das vielleicht dann mit der Freundin oder in seinem eigenen Sex einzubauen.
So verschafft man sich vielleicht Druck und will es dann auch perfekt machen und so und ist man dann enttäuscht, falls es nicht so rauskommt. Oder?
Gerade dort, wo man sieht, das ist niemals real, das zwei ins Zimmer gehen und dann mit Analsex anfangen und dann einfach schnell ficken und dann wieder aus dem Zimmer gehen und dann sich nie mehr wieder sehen. Dass er dann Druck hat, dass er, weil das die Pornos ist, muss er irgendwie seine Freundin ins Arsch ficken und hat gar keine richtige Einstellung mehr zum Sex. Das ist gar nicht mehr schön.
Die Filme und Bilder mit der Realität zu kombinieren, sind total schwierig für Teenager, sagt Bruno Wermut. Sex im Netz sei präsent, lang bevor sie mit der echten Frau ins Bett gehen. Aufklärung sei darum umso wichtiger.
Ich würde sogar sagen, es braucht es mehr denn je, weil Information entsteht ja nicht in dem, dass ich irgendwelche Daten zur Verfügung habe, dass ich alles anschauen kann, was da möglich ist, sondern Information entsteht ja in dem, dass ich das, was ich sehe, das, was ich höre, irgendeiner Form kann anschlussfähig machen an den Ort, an den Entwicklungsstand in meinem Leben, wo ich stehe. Ab 12 fängt man an, Pornos zu schauen, wo man dann sich im Internet anfängt, bewegen. Und mit 15 haben über die Hälfte ihr erstes Mal, 15 und älter, dann liegen dort drinnen 3 Jahre, wo man mit Sachen konfrontiert wird, wo man aus der eigenen Erfahrung heraus nicht einordnen kann.
Bilder im Netz bringen Ideen in den Kopf von Jugendlichen, die jenseits von Realität sind. Immer wieder ist der Sexualpädagog damit konfrontiert. Zum Beispiel
die Frage im Umgang mit so Möglichkeiten, was kann man in eine Scheide einführen. Also ihr seht, dass mehrere Finger bis zu einer ganzen Hand, die da gehen. Was ein beliebtes Thema war, eine gewisse Zeit lang in meinem Unterricht, ist die Frage, ob man einen ganzen Kopf in eine Scheide reinstecken kann.
Da kann der Pädagoge mit reinem Wissen Aufklärung schaffen. Es gibt aber auch noch eine Dimension von Sexualität, wo Kinder und Jugendliche im Netz sozusagen nichts erfahren, weil man schlicht nicht zeigen kann, sagt Bruno Wermut.
Es ist etwas, was man manchmal ein bisschen vergisst, dass sie in diesen Filmen, in diesen Bildern keine Informationen bekommen zum emotionalen Aspekt, zum Beispiel von Sexualität. Also, wie wichtig ist Liebe in dem Ganzen? Die heutige Jugend, die lechzt nach solchen Informationen, weil das andere haben sie ja schon gesehen, oder?
Unterschätze nie einen Jugendlichen, könnte man sagen. Der Bruno Wermut geht im 20 Minuten als Dr. Sex Rot und redet Klartext im Fernsehen beim Jugendsender Choice, ein Ausschnitt.
Ist Analsex völlig okay oder ein absolutes No-Go? Und wenn ist der Sex zu hart? Praktisch gesehen, auf was ganz genau muss man achten, wenn man mal möchte Analsex probieren?
Was ich unbedingt sagen möchte, was wichtig ist, ist, dass man Gleitmittel braucht.
Ja.
Also wenn es einem grusen, kann man solche Fingerlinge brauchen oder ein Kondom. Mhm. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wenn man wirklich Analsex probieren im Sinne von Penetration, ja, dass man nicht vergisst, dass man sich auch bei dieser Praxis eben im Besonderen kann anstecken mit sexuell übertragbaren Krankheiten. Mhm.
Letztlich leistet da der Bruno Wermut HIV-Prävention und die ist bitter nötig, wie eine Studie zeigt. Gesundheitsdienst der Stadt Basel haben 1300 Neunklässler befragt. Herausgekommen ist, 87% finden, sie seien gut bis sogar sehr gut informiert über die Sexualität und alles, was damit zu tun hat. Gleichzeitig kommt heraus, dass beim Thema AIDS bei einem Drittel Fehlinformationen durch den Kopf geistern. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen.
Wir haben Jugendliche gefragt, ob man sich gegen AIDS impfen lassen kann und dann wären wir geschützt. Und wir sind wirklich erstaunt gewesen, dass ein Drittel der 15-16-Jährigen in Basel meint, ja, die Spritze gibt es.
Der Sexualpädagoge ist nicht überrascht, dass die Jugend meint, man könne sich mit einer Impfung gegen HIV schützen.
Also man kann sich jetzt die Frage stellen, welche Spritzen meinen sie? Wahrscheinlich haben sie von dieser HPV-Impfung gehört, oder? Die zu Gebärmutterhalskrebs führen kann. Und die gehören Spritzen und die gehören Sex. Und dann bringen sie das irgendwie auf eine Art zusammen. Und das Unwissen, das schlussendlich über die Aussage sichtbar wird, zeigt auch, dass eben Sexualaufklärung nicht eine einmalige Veranstaltung kann sein, sondern dass das ein entwicklungsgerechter Prozess muss sein, wo man gewisse Sachen halt auch immer wieder und immer wieder muss wiederholen. Und es braucht eine gewisse Redundanz. Und für das man die Redundanz erzeugen kann, braucht es auch Geld, oder? Irgendjemand muss das halt schlussendlich auch zahlen, dass Kinder Bescheid wissen über Sexualität.
Krankheit AIDS hat ihren Schrecken verloren wegen den Medikamenten, die immer besser wirken. Eine gewisse Unbekümmertheit hat Einzug gehalten, auch in den Schulen, sagt der Basler Kantonsarzt, der will, dass es wieder besser wird.
Gerade dann, wenn man das Gefühl hat, Kranken sind im Moment nicht so rum, dann muss man besonders gut darauf schauen, weil sie gut schnell in Vergessenheit. Das zeigen unsere Zahlen auch. Es gehen doch etliche Jugendliche an. Sie haben in der Schule nie AIDS-Prävention gehabt. Wir schauen, dass wir unseren Aufklärungsunterricht intensivieren können. Wir schauen aber auch, dass wir ihn immer wieder jugendgerecht aktualisieren können. Die Jugendlichen müssen immer generationengerecht richtig angesprochen werden. Man merkt schon manchmal an den Frisuren, dass die Broschüren vor 20 Jahren einfach nicht mehr gehen.
In Basel also ist eine Informationsoffensive geplant. Etwas, das vermutlich wieder Gegner auf den Plan ruft, die eindeutiger Bilder sind, führt uns wieder zum Anfang der Sendung, zum Streit um den Sexkoffer und Plüschvagina. Ein Stellvertreterkrieg, meinte Bruno Wermuth.
Ich glaube, schlussendlich geht es in dieser ganzen Debatte um etwas anderes, nämlich es geht um die Auseinandersetzung über Werte. Also letztlich ist es die Frage, wer erzieht. Und eben indem man von Erziehen redet, ist es auch klar, was für ein Verständnis das hinten dran ist. Es ist nämlich nicht ein Menschenbegleiten zu einem vorläufigen Entwicklungspunkt, wo sie aus sich selber raus schöpfen, sondern es ist das Ziel, Menschen vor dem Hintergrund von eindeutigen Werten und Normen in eine bestimmte Richtung zu bewegen.
Ein Foto von den umstrittenen Geschlechtsteilen aus Plüsch übrigens sehen wir auf der DRS3 Homepage. Dort gibt es auch die detaillierte Jugendstudie von Basel. Der Bruno Wermuth gibt weiterhin im Fernsehen und in der Zeitung als Dr. Sex Antworten auf Fragen wie «Wie oft haben Paare Sex? Self-Sex mit Gemüse gefährlich?» oder «Hilfe, ich habe sehr grosse Schamlippen?» Aufklärung konkret. Eine Mission, Herr Sozialpädagog?
Nein, nicht eine Mission, aber ich merke schon, ich finde es unerhört und total daneben, wenn man einfach Leute anlügt und bescheisst, das habe ich nicht gern. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist Sexualität ein Thema wie andere Themen auch. Also über das kann man, darf man, soll man reden. Und ich habe es als Kind unangenehm empfunden, wenn so Sachen nicht ausgesprochen waren.
Dass auch die Jugend 2012 immer noch Aufklärungsrubriken in Zeitungen oder Fernsehsendungen oder das Dr. Sommer-Team im Bravo immer noch braucht, überrascht der Original-Dr. Sommer, Martin Goldstein, keine Sekunde.
Es wächst ja immer eine neue Generation nach und die hat immer die gleichen Fragen. Die Gesellschaft der Erwachsenen denkt nicht darüber nach, warum die all die Fragen haben. Welche Wurzel lässt denn all diese Fragen kommen? Des Alleinseins, des Angst haben, des Niemanden haben, niemand zu haben, mit dem man sich vertrauensvoll aussprechen kann. Die Jugend wird ja nicht begleitet von den Erwachsenen in die Sexualität hinein, sondern Jugendliche müssen das alleine machen und sind verlassen.
Jede Jugend bleibe allein mit Halbwissen und Fragen, meint also der Fachmann. Jede Generation hat andere Informationsdefizite. Unsere Eltern haben nicht erfahren, wie Sex konkret funktioniert. Uns hat man kaum etwas erzählt von heisser Leidenschaft, aus Angst vor dem Kondom vergessen. Und unsere Jugend sieht zwar bewegte Bilder von allen Stellungen, erfährt aber nicht mehr, was das alles mit Liebe zu tun hat.
Input. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.